Was ist die Gemeinsamkeit zwischen schwedischen Trollen am Zoll, iranischen Serienmördern und Donald Trump?
Ja?
Hallo, hier ist Donald Trump für Mr. Cohen. Ich danke Ihnen vielmals.
Donald, wer?
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte und abermals zu einer Filmbesprechung. Aktuell sehr viel im Kino, das es zu besprechen lohnt. Diesen Film, über den wir heute sprechen, The Apprentice, The Trump Story, wie er in vollständiger Länge heißt, da hat sich jemand gewünscht, dass wir darüber sprechen, also bin ich nochmal fix ins Kino um die Ecke, nee, nicht um die Ecke, war ein bisschen weiter weg, aber ich bin nochmal fix ins Kino gegangen, um mir den anzuschauen, weil ich sowieso Interesse hatte. Unter anderem wegen des Regisseurs, und damit habt ihr auch die Antwort auf die Frage, was die Gemeinsamkeit ist zwischen schwedischen Trollen, iranischen Serienmördern und Donald Trump. Ja, aber die Person, um die es geht, ist natürlich Ecke. Hi.
Hi. Also allein schon, dass du sagst, du musst es weiter als um die Ecke gehen. Ich weiß jetzt schon, in welchem Leipziger Kino den du wahrscheinlich geguckt hast.
Ja, gut, lass uns nicht zu sehr da abnörden über die Kinolandschaft in Leipzig.
Es ist auf jeden Fall ein besseres Kino als das, wo ich ihn geguckt habe. Also ich war in Köln und habe da The Apprentice geguckt und da hat mich. Ich war in Metropolis. Ich empfehle es nicht weiter, falls ihr mal in Köln sein sollt. Köln hat schönere Arthouse-Kinos. Okay. Aber ich mag schon, ich neige heute dazu abzuschweifen, deswegen kurzum. Ali Abbasi, Regisseur vom mir auch sehr gut gutierten Holy Spider. Ein Film, der mir wirklich die konstanten Schauer über den Rücken hat laufen lassen, in einer Zeit, wo das nicht mehr so häufig passiert ist.
Ich glaube, er war letztes Jahr mein Top 10, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass wir ihn in einer Jahrestop 10 besprochen haben. Und ich glaube, das war letztes Jahr der Film, wo ich wirklich einen Coinflip um Platz 10 gemacht habe und hab gesagt, gut, dann nehme ich den schon mal raus, weil ich weiß, du hattest ihn. Großartiger genau. Film.
Also reale Nacherzählung einer Geschichte von vor ein paar Jahren im Iran über jemanden, der dort Prostituierte umgebracht hat aus einer Berufung heraus, die er sich selber gegeben hat. Ne? Im Namen Allahs müssen diese Frauen getötet werden. Ganz, ganz, ganz intensiver, düsterer Film, der einem wirklich an die Nieren geht.
Ja, definitiv.
Ja. Und davor Border
den habe ich leider nicht gesehen bisher.
Also, um das mal zu kontextualisieren, der Mann ist natürlich Iraner, aber ich glaube, er ist in Dänemark.
Er ist in Dänemark oder Schweden auch.
Studierte in Dänemark in der Filmschule, genau. Und genau, arbeitet also wahrscheinlich auch dort. Genau. Und der Border, da geht es um eine Trollin, die sich unter Menschen lebt und die, weil sie so eine gute Nase hat, am Flughafenzoll dort Drogen und so weiter erschnüffeln soll. Und ganz, ganz abgefahrene Geschichte, ganz, ganz weirde Ausmaße, die das dann noch annimmt. Also da auch eine Spur Body-Horror. Also der Mann hat wirklich ein Faible dafür, offensichtlich unterschiedlichste Filme zu machen. Und jetzt hat er sich mit seinem neuesten Film an ein Biopic des jungen Donald Trump gewagt.
Man muss sagen, der Film startet Mitte der 70er und endet in den 80ern. Also weit vor der Zeit, wo er diese Show The Apprentice gemacht hat, an die der Titel angelegt ist.
Die ich nie gesehen habe. Bevor wir jetzt hier in den Inhalt und in die weitere Besprechung einsteigen, Spoiler-Thematik, wir haben uns darauf verständigt, das ist ein Biopic über eine reale Person. Hier gibt es eigentlich nichts so wirklich zu spoilern, aber es gibt so zwei, drei entscheidende Momente in der zweiten Hälfte, würde ich mal denken. Wenn wir darüber sprechen, werden wir kurz vorher sagen, okay, jetzt kommt ein Spoiler für alle, die ihn noch unbedingt unbefangen sehen wollen. Aber wir machen jetzt keinen separaten Spoiler-Teil, weil das lohnt sich nicht.
Nee, das führt zu weit und wie gesagt, ich finde, alle Szenen, die da in Frage kommen, sind keine Szenen, wo man nicht wissen könnte, dass sie vorkommen, aber sie haben natürlich in dem Film einen dramaturgischen Zweck.
Ja, genau.
Das ist für uns der Hauptgrund, weil wenn ihr euch von dem Film erhofft, nur irgendwas Neues über den jungen Donald Trump zu erfahren, es ist meines Erachtens nach nichts dabei, was man nicht schon vorher hätte wissen können. Weil er als Person natürlich sehr gut überliefert ist. Jetzt ist die Frage, wenn man sich nicht so sehr mit Donald Trump auseinandergesetzt hat vorher, wird man den Film auf jeden Fall interessanter finden, als ich ihn fand.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Es kommt natürlich darauf an, wie viel man schon über die Karriere, den Werdegang des Donald Trumps weiß. Ich hatte so grobe Ahnung und man hört natürlich auch Geschichten, wie er im Immobiliengeschäft in New York aufgestiegen ist und davon profitiert hat und so weiter. Aber so bekannt war mir das nicht. Und insofern fällt es mir bei solchen Filmen auch dann schwer zu wissen, okay, wo ist das jetzt, wo lehnt sich das jetzt an die Realität an? Wo gibt es die Realität wieder, die faktische? Und wo überspitzt er dramaturgisch? Denn dieser Film setzt einem ja auch direkt von Anfang an eine Texttafel vor und sagt hier reale Ereignisse, aber manche Sachen sind dramaturgisch überspitzt, was natürlich auch so ein bisschen ein juristischer Winkelzug ist, um einer möglichen Klage entgegenzuwirken, die es natürlich trotzdem gegeben hat.
Ja. Also das ist ja, also der Film hat ja eine wahnsinnige Historie. Der Film wurde ja unter anderem von einem Trump-Freund finanziert, der hat aber internationale Geldgeber, deswegen gibt es auch einen internationalen Regisseur und es ist ja kein, es ist eine Independent-Produktion. Dementsprechend hatte der Film seine Premiere in Cannes und vorher war das der meistdiskutierte Film in Cannes. Bis dahin war ich interessiert, danach war ich ein bisschen skeptisch, obwohl der Regisseur mich neugierig gemacht hat, weil nach dem Filmscreening ist das doch relativ schnell abgeebbt und man hat über andere Filme gesprochen in Cannes. Ich habe das dann eher als eine Entscheidung darüber gewertet, man will über die künstlerisch wertvolleren Filme sprechen, was mich dann so skeptisch zurückgelassen hat über die mögliche Qualität des Films. Und dann hieß es auf einmal, es ist in Gefahr, ob der überhaupt in die Kinos kommt, zumindest in den USA, weil eben besagter Produzent mit dem Film nicht zufrieden war, weil Donald Trump so schlecht wegkommt. Währenddessen war aber schon klar, in Deutschland wird der Film ins Kino kommen und also das erste Mal habe ich gehört, im Juni, ja, der kommt und der kommt vor der Wahl vom deutschen Filmverleih. Mhm. DCM ist ein ziemlich guter Filmverleih in meinen Augen, die auch sehr klar gesagt haben, wir bringen ihn vor der Wahl, der Film muss raus. Und dann, wie es dann so ist, natürlich findet er dann keinen Abnehmer in den USA, weil in den USA ist die Verleihlandschaft ja auch ein bisschen breiter als die 5 Majors und Neon und A24 und Lionsgate, die wir so kennen. Aber halt alles andere spielt halt im Boxoffice eine untergeordnete Rolle, im Gegensatz zu Deutschland, wo ein Independent-Studio auch mal in Top 5-Hit landen kann. Was passiert? Der Film landet bei einem Filmverleih, den ich vorher noch nie gehört habe. Und geht dementsprechend...
Wie heißt er?
Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's wirklich schon wieder vergessen. Ist noch nicht mal Bleecker Street.
Okay.
Also Bleecker Street ist schon so derjenige, wo du weißt, wenn ein Film, der mit Oscar-Buzz gestartet ist, da landet, weißt du, okay, ist vorbei. Und es ist noch ein unbekannterer. Dementsprechend ist er in den USA gestartet und hat, glaube ich, proportional zu den normalen Kinozahlen in den USA den schlechtesten Start hingelegt. Und das ohne, dass die Trump-Leute ihn boykottieren mussten. Natürlich wird Trump, ich gehe fest davon aus, dass Trump sich das zunutze gemacht hat. So von wegen, kein Menschen interessiert dieser Film. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in Europa, dafür, dass er auch in Europa nur bei Independent-Filmverleihen ist, relativ gut läuft. Also es ist ein Grundinteresse immer noch da für den Film. Dass ich allein so lange darüber rede, zeigt zum einen darüber, es ist berufsbedingt zum einen, zum anderen, weil ich die Geschichte rund um den Film interessanter finde als den Film selbst, leider. Und genau deswegen möchte ich mit dir über den Film diskutieren oder wollte mit über den Film diskutieren, weil du hast ja schon angedeutet, ich habe ja wirklich nachdem ich den Film gesehen habe, das erste, was ich gemacht habe, ist in unsere WhatsApp-Gruppe zu schreiben und zu schreiben, falls jemand von euch Apprentice sieht, ich mache mit dem eine Folge zu dem Film.
Okay, ja, über die Vorgeschichte und Entstehungsgeschichte habe ich jetzt wirklich halt bloß grobes Wissen. Aber es ist natürlich ganz interessant, was der Film dann, in welchem Kontext der Film natürlich auch erscheint. Also jetzt hier bei uns in Deutschland ist er ein paar Wochen vor den Wahlen angelaufen. Das Thema polarisiert natürlich. Damit kann man dann Leute wahrscheinlich auch ins Kino holen. Das Thema Trump ist hier in Europa sowieso so ein bisschen. Man schaut ja aus der Entfernung drauf auf diesen orangenen Kerl. Ich hatte jetzt vor kurzem die Beleidigung Mango Mussolini gehört. Fand ich auch sehr schön.
Finde ich schön.
Es ist eine Kuriosität, die man hier in Europa gar nicht so wirklich fassen kann, habe ich das Gefühl. Klar, hier gibt's natürlich auch die Trump-Fans und so weiter. Aber er wirkt wie so eine uramerikanische Gestalt in seiner ganzen Attitüde, in seinem ganzen Gewinnmaximierungsstreben. Und ich finde, das stellt dieser Film dann doch ganz gut heraus, dass dieser Trump im Grunde eigentlich nur ein Produkt des Systems, des Umfeldes ist, in dem er aufgewachsen gewachsen ist. Und das lässt dann schon wieder Schlüsse zu über Amerika selbst. Und ich glaube, da kommt dem Film auch sehr zugute, dass er eben aus einer europäischen oder zumindest nicht amerikanischen Perspektive heraus inszeniert wurde, nicht unbedingt erzählt ist, aber doch inszeniert wurde. Also wie dieser Film von einem US-amerikanischen Regisseur ausgesehen hätte, statt von Ali Abassi. Interessantes Gedankenspiel.
Definitiv. Und es ist ja nicht umsonst so, dass oft die nicht-amerikanischen Regisseure die interessantesten Filme über amerikanisches Leben machen.
Paul Verhoeven zum Beispiel.
For example, ich habe jetzt auch an Sam Mendes und American Beauty gedacht, der immer noch mein Paradebeispiel dafür ist, wie man amerikanisches Vorstadtleben auseinandersetziert. Oder auch vor ein paar Jahren, ich weiß, du mochtest den Film nicht so sehr wie alle anderen, aber Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vom Iren Martin McDonagh.
Ja, was heißt, ich mochte den nicht so sehr. Ich fand ihn nicht so genial wie die meisten.
Du hast ihn nicht auf das Podest gehoben, wo unter anderem ich ihn hingehoben habe. Das wollte ich damit sagen. Weil für mich war das in dem Jahr mit Abstand der beste Film. Deswegen fand ich auch die Entscheidung richtig, dass ein Europäer macht. Was ich an dem Film extrem interessant finde, ist, natürlich, er sichert sich legal ab, dass, ja, das ist dramaturgisch überspitzt, aber die ganze Inszenierung ist darauf gepolt, dass du das Gefühl haben solltest, deswegen auch die Kombination mit dem Titel, dass du eine Dokumentation guckst. Der Film, die Kameras sind...
Ja, absolut.
Der Film sieht aus, als wäre er in den 70ern und 80er Jahren gedreht worden. Also wirklich, wie sie das geschafft haben. Ja. Ich gehe fest davon aus, dass sie mit 70er Aufnahmen mit 16mm Shots gedreht haben und die 80er mit ganz billigen 80er Jahre Digitalkameras, weil die wirklich so aussehen, wie du dir so diese Dokus vorstellst über die 70er, 80er Jahre USA. Von der Ausleuchtung, ja, von der Kadierung, von allem. Das haben die wirklich gut getroffen. Und das war so radikal, dass ich gedacht habe, okay, sie setzen jetzt ein Statement dadurch mit der audiovisuellen Bildsprache, um das für das intelligente Publikum schön zu konterkarieren, was sie legal sagen müssen, weil sie sind eigentlich der festen Überzeugung, dass sie sehr nah dran sind an dem, was passiert ist.
Das ist ein guter Gedanke. Ich habe es tatsächlich bisher nur so als ästhetisches Mittel genommen, um auch, es ist ja auch so ein gewisser Bruch in der Figur ab diesem Punkt erkennbar, wo es dann in die 80er schwenkt. Also wir haben jetzt noch gar nichts groß über den Inhalt geredet. Also ja. Donald Trump, der junge Donald Trump in den 70ern, junger, aufstrebender Unternehmer unter der Fuchtel seines Vaters, will ins Immobiliengeschäft, lernt einen Anwalt, Roy Cohn, kennen und das ist ein richtig ruchloser Typ, der einfach alles wegklagt und der ihm auch so seine ganze Philosophie beibringt und dann geht's halt weiter, dann baut er langsam sein Immobiliengeschäft auf und wird immer erfolgreicher und arbeitet vor allem an seiner öffentlichen Figur, genau. Und die 70er in so einem sehr körnigen, analogen Look und dann wechselt's in die 80er und auf einmal hat man so ein bisschen so Scanline-Look, VHS-Look, die Musik, die Needle-Drops ändern sich und dann auch die Bilder. Und ich sitze wirklich da neben meiner Kinobegleitung und so nach 3 Minuten, nachdem es in die 80er gewechselt ist, haben die jetzt hier den Filter geändert? Also habe ich da auch als Filter wahrgenommen, aber wahrscheinlich haben sie tatsächlich andere Kameras benutzt. Und
wer ist mein Tipp?
Fand ich einfach einen schönen inszenatorischen Kniff, um diese zwei Filmhälften ästhetisch voneinander abzugrenzen. Aber ansonsten bleibt es natürlich von der Kameraarbeit her weitestgehend gleich mit Handkameraarbeit. Ja. So eine Schnittfolge, die sehr dokumentarisch anmodet, Montage, die sehr dokumentarisch anmutet, Zooms, sehr mobile Kamera und so weiter. Also du hast nicht, das ist kein besonders ästhetischer Film in dem Sinne, dass er schön sein will, sondern er will vor allem irgendwie die Ästhetik der Zeit einfangen und das gelingt ihm auch, so das ganze Lebensgefühl in New York in den 70ern, wirklich ein Drecksloch, zumindest die Ecke, an der Trump da sein erstes Gebäude bauen will, wo er noch mit dem Besitzer verhandelt, hier, ich will das gerne in dieses Gebäude in ein Luxushotel umwandeln und im selben Moment wird er von einem Zuhälter angehauen, ob er nicht mit der Frau dort schlafen will. Also es ist schon an den Stellen überspitzt der Film dann auch gerne mal, einfach um einen Punkt zu machen, um diese Welt zu etablieren. Und ich finde, das gelingt ihm.
Ja, der Film wählt immer interessante Ansatzpunkte. Also gerade diese audiovisuelle Umsetzung, wo ich dachte, boah, krass, das so radikal zu machen. Ich glaube, das hätte kein amerikanischer Regisseur so gemacht. Da sind wir schon beim ersten Punkt, was ein amerikanischer Regisseur anders machen würde. Aber ich habe mich dann immer gefragt, finde ich das jetzt zielführend? Und da war ganz oft bei mir die Antwort, nee, ich hatte immer das Gefühl, dadurch, dass es so pseudodokumentarisch wirken soll, soll der Inhalt über dem Stil stehen. Aber dadurch, dass es so auffällig war, war der Stil über den Inhalt. Und ich hab gedacht, boah, in diesem Film wird so viel geschwafelt und geschwafelt und geschwafelt. Okay, es ist teilweise passt.
Es geht um die Businesswelt. Es geht um, natürlich wird da geschwafelt.
Aber ich hab dann so gedacht, also wenn Donald Trump so geschwafelt hätte, also der Art und Weise, dann wäre er nicht so erfolgreich geworden. Es war, also,
ja,
ich glaube,
Teil seines Erfolges ist, dass er sehr viel schwafelt und dass er sich mit diesem Geschwafel sehr gut verkaufen kann. Also.
Ja, ich weiß, es ist ein schmaler Grat. Ich war irgendwann, ich fand auch die Dialoge dafür nicht clever genug und gewitzt genug, sondern war dann, hab da so gedacht, okay, der Film schießt sich schon sehr darauf ein, dass Trump, die Bauernschlauheit besitzt und selbst die zeigt er mir zu selten. Es gibt einen Moment, wo er schön rauskommt, das ist diese Gerichtsverhandlung, wo du merkst, wie er da seinen Willen durchsetzt und doch dieses Luxus-Penthouse da bauen kann. Wobei ich sagen muss, ich kann so ein bisschen die Geschichte rund um den Housing Act. Ich finde aber, dass der Film sich, und das ist die schwierige Aufgabe beim Donald Trump Biopic, verheddert sich so ein bisschen darin, wie er es darstellt, weil auf der einen Seite kritisiere ich jetzt schon, dass es zu schwafelig war. Auf der anderen Seite sage ich aber, ja, irgendwie ist das alles so ein bisschen, wenn du gar nichts wusstest, ich habe die ganze Zeit gedacht, Leute, die nichts davon wissen, verstehen doch gar nichts.
Ja, also letztendlich an der Stelle geht's darum, dass er hat einfach nicht genug Geld, um sein Luxushotel da zu bauen und deswegen will er von der Stadt New York, die selber hochverschuldet ist, einen Steuererlass für diese Immobilie bekommen. Und über diverse Winkelzüge, die, um es mal nett auszudrücken, nicht sauber sind, schafft er das und es wird halt, es geht halt um den Konflikt letztendlich, der öffentlich dann ausgetragen wird, kriegt die Stadt, braucht einerseits Investitionen durch eben solche Projekte, um wieder auf die Füße zu kommen, andererseits braucht die Stadt aber auch Steuereinnahmen und letztendlich öffentlich geht es dann in der Begründung darum, okay, wir ziehen die Investitionen in dem Fall vor und während dieser Verhandlung hast du dann halt im Hintergrund Mensch, Normalbürger, die sich darüber aufregen, dass die abgezogen werden von der Steuerbehörde, während irgendwelche reichen Unternehmer wie Trump halt Steuererlasse bekommen. Und das ist natürlich, also das ist ein durchaus komplexes juristisches, ethisches Dilemma, was da aufgezeigt wird, was dann vielleicht auch nicht in seiner ganzen Komplexität ausreichend verhandelt wird, aber was doch irgendwo deine Perspektive vielleicht ein bisschen aufweicht. Natürlich ist man in dem Punkt, zu sagen, ja, das ist ja scheiße, dass der da seine Steuererleichterung kriegt, aber andererseits, okay, auch zu überlegen, rein wirtschaftlich, so eine diese Investitionen tun dann der Stadt doch gut und haben sie vielleicht dann doch aus diesem Moloch genommen. Also ich will jetzt hier um Gottes Willen nicht Donald Trumps Geschäftspraktiken gutreden, aber ich finde, an diesen Stellen gibt es dann schon doch interessante Konflikte, beziehungsweise das ganze rechtliche Umfeld oder das ganze rechtliche Thema finde ich dann doch schon interessant dargestellt. Aber auch hier, ich habe es schon gesagt bei unserer letzten Besprechung, ich habe auch so ein bisschen Fable für so juristische Sachen einfach sowohl innerhalb als auch außerhalb des Films. Aber ja, um es nochmal zu sagen, ich gebe dir recht, der Film ist ein bisschen schwafelig und er ist auch ein bisschen zu lang, obwohl er, finde ich, relativ dynamisch erzählt ist, hat er so gewisse gestreckte Passagen.
Ja, wenn das mein großes Problem wäre, wäre alles gut, dann wäre ich auch bei einer positiven Bewertung. Ich habe aber mich die ganze Zeit gefragt, okay, was will der Film jetzt von mir? Und ich bin bis heute nicht dahinter gekommen. Will der mir jetzt einfach nur nochmal sagen, okay, Donald Trump ist scheiße, das wusste ich vorher, und der Film tut nichts dafür, um das auch irgendwie zu negieren. Also du läufst nicht Gefahr, in diesem Film irgendwann mal Sympathien für Donald Trump zu entwickeln. Und ich finde, da macht er sich ein bisschen zu einfach, weil irgendwo muss es ja herkommen, dass dieser Mann so erfolgreich ist. Irgendwo muss das mal herkommen. Und selbst in den Interaktionen mit seiner dann zukünftigen Ehefrau habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also, dass der die so bekommt, das ist doch, nee, der muss schon ein bisschen charmanter gewesen sein und so. Also, ich hätte mir irgendwann mal gewünscht, dass ich irgendwann mal sowas wie, ich will nicht sagen Sympathie, aber so Empathie dafür, dass ich mal Empathie dafür bekomme, warum Leute, A, warum hilft Roy Cohn Donald Trump? B, warum verliebt sich die Frau in ihn? C, warum kann er alle so schnell so um den Finger wickeln? Und all das, da macht der Film sich so einfach von wegen, ja, es ist einfach so, dass die Arschlöcher gewinnen. Und Roy Cohn selbst ist ja auch ein Arschloch, ist aber die interessantere Figur, weil du da diesen Konflikt hast, diesen inneren Konflikt, den wir aus der Trump-Perspektive natürlich sehen, weil der Film sich auf Trump fokussiert und nicht auf Roy Cohn, der aber eine relevante Dynamik hat. Gut, Roy Cohn ist an AIDS gestorben, man kann sich denken, er galt aber als Schwulenasser. Der innere Konflikt ist offensichtlich. Das fand ich noch das Interessanteste an dem Film. Und je mehr Roy Cohn in den Hintergrund drückt, desto schwieriger fand ich den Film, weil er dann wirklich nur noch das bedient, was ihm Trump-Anhänger sicherlich vorwerfen. Dass er sehr stark darauf aus ist, zu zeigen, wie schlecht Trump ist. Und dafür hätte ich den Film nicht nochmal gebraucht. Hinzu kommt, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist. Ich finde, dass Sebastian Stan eine Fehlbesetzung ist in dem Film.
Das waren jetzt sehr viele Punkte, ne? Ja. Lass mich mal versuchen, das irgendwie abzuarbeiten. Also, ich stimme dir zu, ich finde auch, Roy Cohn ist die interessantere Figur in dem Film, ist die deutlich charakterlich auffälligere Figur in dem Film, weil Jeremy Strong den ja wirklich mit einer Rigorosität spielt und mit einem Arschloch-Charisma.
Überhaupt das großartiger halt wirklich, Schauspieler.
Ich weiß gar nicht, ob der mir jemals bisher in irgendeiner Rolle aufgefallen ist. Oder ob es jetzt einfach an seiner Maske lag. Okay, ich sehe gerade Trial of Chicago 7, Gentleman, Molly's Game, Big Short. Also
fand den immer super.
Hab ich sehr viel gesehen.
Ich fand ihn immer super.
Wirklich radikal in dieser Figur, möchte man schon fast sagen.
Ja.
Warum der sich des jungen Donald Trumps annimmt, habe ich so verstanden, dass natürlich der sieht, okay, der Kerl, wenn ich den in die richtigen Bahn lenke, ist der auf Erfolgsspur. Natürlich hängt der sich an potenziell erfolgreiche Menschen ran, um später von denen zu profitieren. So, das ist sein Mindset und dem geht's auch gar nicht darum. Und was dann später mit der Figur passiert, diskutieren wir dann nochmal. Aber ja, wenn dieses Zusammenspiel zwischen beiden, dieses klare Mentorenverhältnis dann so langsam wegbricht, dann wird der Film auch zunehmend weniger interessant, weniger mitreißend. Und was der Film, worauf der Film abzielt, ja, das ist natürlich die große Frage. Und ich habe mir es eher so ein bisschen zurecht geredet, in der Hinsicht, dass der Film vielleicht einfach da ist, um Donald Trump nicht die alleinige Deutungshoheit über seine eigene Vergangenheit zu überlassen, dass er nicht jedes Mal noch diese Geschichte auspacken kann von wegen Self-Made Man und aus dem Nichts gekommen, sondern dass da schmutzige Tricks am Werke waren.
Aber dann frage ich mich, warum legt der Film dann keinen erzählerischen Schwerpunkt auf das offensichtlich schwierige Verhältnis von Donald Trump zu seinem Vater? Weil das wäre ein interessanter Film gewesen. Und das war für mich der interessanteste Punkt rund um Donald Trump selbst, wenn man Roy Cohn rausnimmt. Was interessant ist, dieses Streitgespräch zwischen seinem Vater und ihm, wo du merkst, der Vater ist zwar auch natürlich ein Businessman und der wird auch Dreck am Stecken haben, weil in den USA wirst du nicht mega erfolgreich, ohne eine Leiche im Keller zu haben. Aber der hat sowas wie Intrigität und der hat eine Idee davon, was es heißt, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Dann hätte er sich das, glaube ich, zu einfach gemacht, dieses Psychologisieren rein auf den Vater hinaus. Mal davon abgesehen, haben wir hier mit Roy Cohn noch eine zweite Vaterfigur, um die sich, in dessen Umfeld sich Trump bewegt. Also letztendlich kannst du debattieren, okay, ja. Roy Cohn übernimmt die Vaterrolle in diesem Fall von Donald Trump. Also,
ja, ich glaube, das will der Film auch so ein bisschen aussagen, das kann sein, ja.
Und dann die Frage der Empathie für Donald Trump. Es gab durchaus anfangs Momente, wo ich sein Streben nach Geltung, nachvollziehen konnte, wo es mir, ne, wo sie da am Familientisch sitzen und sein älterer Bruder ist Linienpilot, wird von seinem Vater runtergebuttert und Fred Trump sagt, hier, ich erwähne im Gespräch meinen ältesten Sohn gar nicht mehr, nicht, weil du so ein Versager bist. Und dann sitzt der kleine Donald daneben und weiß nicht so wirklich, was er sagen soll und tritt langsam aus diesem Schatten heraus. Was letztendlich abgesehen, also über diese politische Debatte können wir gerne noch weiter debattieren, aber für mich ist das dieser Film oder hat dieser Film vor allem seine Reize darin einfach, dass der oder der vorrangige Reiz ist, dass es ein Stück Schauspielkino ist. Und ich Findest finde, du? Das hat auch seine Berechtigung. Ja, finde ich. Und im Gegensatz zu dir finde ich Sebastian Stan auch keine Fehlbesetzung, sondern eine überraschende Besetzung. Als ich das erste Mal gehört habe, Sebastian Stan spielt Donald Trump. What? Aber ich finde, er imitiert ihn nicht subtil, aber doch nahezu perfekt. Also dieser starksige Gang, dieses Schürzen der Lippen, dann in späteren Szenen diese Handbewegungen. Also ich war ein bisschen davon begeistert, wie der den nachmacht. Was natürlich, glaube ich, bei Donald Trump so markant wie der auftritt, gar nicht so schwer ist wie bei manchen anderen öffentlichen Personen, aber ich fand das wunderbar, wie der ihn nachmacht. Ich habe ihn leider im Deutsch gesehen. Mich hätte noch interessiert, wie er ihn im O-Ton vertont hat, gesprochen hat.
Ich habe ihn im O-Ton gesehen und du hast ja die Gestik so hervorgehoben. Er hat mir nur gedacht, okay, er macht jetzt andauernd diesen Mund und gut, die Haare sitzen. Aber das mit den Handgesten, ja, später schon so ein bisschen. Mhm. Aber ich hab
wo er dann in seinem Büro sitzt und dann ich sehe ja irgendwie dieses Okay-Zeichen und Finger so hoch und so, das ist original, so wie es ein Reden ist.
Ich habe aber so ein bisschen gedacht, okay, das ist jetzt so ein bisschen wie so eine Saturday Night Live-Parodie. da fehlt mir so ein bisschen. Und auf der anderen Seite versucht er den in der Mimik und in dem Duktus, wie er spricht, versucht er sich ja sehr klar von so einer parodistischen Linie zu verabschieden. Und dann ist er in dieser Gestik so klar parodistisch. Ich fand diesen Widerspruch schwierig. Und auch im Deutschen hat er seinen Stammsynchronsprecher, glaube ich, gesprochen. Im Deutschen, sowohl im Deutschen als auch im Englischen wird darauf verzichtet, sich dem Trump-Duktus anzunähern. Weil Trump hat ja eine Art und Weise zu sprechen zu entwickelt, die sehr einzigartig ist. Die auch sehr leicht zu parodieren ist und also ich weiß nicht, ob
es ist so ein bisschen die Frage, seit er in seine Politikkarriere gewechselt ist, ob er sein Duktus nicht nochmal verändert hat und ne, nochmal ein bisschen
selbst schon
krasser gemacht hat. Ne?
Also selbst schon in der Zeit, als er Apprentice in den 2000ern gemacht hat. Er hat diesen krassen Duktus drauf. Und ich verstehe, dass man den nicht eins zu eins imitieren will, weil der junge Donald Trump wird anders gesprochen haben. Aber dass der nicht zumindest mal so hin und wieder mal anblitzt, das hätte ich mir gewünscht, so, weil dann hätte ich so gedacht, okay, es wird so ein bisschen angedeutet, wo die Reise hingeht, weil so habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, die Maske macht eine super Arbeit, er sieht wirklich so aus, wie ich mir den jungen Donald Trump vorstelle. Und doch sehe ich dann.
Ich habe mich dann gefragt, ist das Doppelkinn, ist das eine Prothese oder ist das echt?
Es ist so ein hölzerner Schauspieler. Hab dann so einen steifen Schauspieler gesehen. Ich finde, Sebastian Stan spielt immer sehr steif. In einem meiner Lieblingsfilme des Jahres, The Different Man, passt das perfekt zu der Rolle. Da ist er perfekt besetzt in meinen Augen. Hier in dem Film finde ich ihn schwierig. Ich finde ihn, er ist auf der einen Seite gestik zu parodistisch, mimisch zu weit weg von dem, was Trump ausmacht. Es ist, deswegen würde ich auch nicht komplett mitgehen mit großem Darstellerkino. Also ich fand Jeremy Strong, fand ich extrem stark. Was neu bei ihm ist, ich fand ihn immer einen sehr starken Charakterdarsteller, der mit sehr wenig sehr viel machen kann. Aber in diesem Film hat Jeremy Strong eine unfassbar große Präsenz, hast du ja eben schon angedeutet.
Ja.
Roy Cohn ist wirklich und das ist ja kein großer Mann wie Trump. Der ist in etwa normal groß, der ist normal breit. Der hat aber ein Charisma und eine Physis, der nutzt jeden Zentimeter seines Körpers aus. Und dann noch den Gegensatz zu sehen, wenn dann anfängt, die Krankheit ihm zuzusetzen. Auch diesen Gegensatz spielt Jeremy Strong wunderbar. Es würde mich nicht wundern, wenn Jeremy Strong für diese Rolle eine Oscar-Nominierung bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sebastian Stan eine bekommt, weil Best Actor ist dieses Jahr nicht so hart umkämpft und dafür ist die Rolle zu ikonisch. Zumindest, frage mich aber, ob die Chancen für Stan besser stehen, wenn Trump die Wahl gewinnt oder Trump die Wahl verliert. Ich bin mir unsicher.
Oh, ich bin, also das ist jetzt natürlich schön, dass wir hier 5 Tage vor der US-Wahl diese Folge veröffentlichen und ein paar Tage vorher nur aufnehmen. Könnten nochmal, nee, es wäre sogar zu früh für Ecke sagt die Vergangenheit voraus.
Deutlich zu früh.
Ja, ich kann mir.
Vor allem, weil ich mir den Wahlausgang nicht zurechtlegen kann. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht.
Also Nominierung für Strong könnte ich mir durchaus vorstellen. Für Sebastian Stan kann ich es mir weniger vorstellen. Ich weiß nicht, ob dieses Thema nicht irgendwie zu schwierig ist oder ob das Leuten aufstößt in der Academy. Aber gut, ich kenne da auch nicht, hab da auch keinen Durchblick durch die Dynamiken. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass eine Donald Trump-Rolle Oscar-Nominierung bekommt. Aber sind wir mal gespannt. Also ja, wir müssen noch mal ein bisschen über den weiteren Verlauf des Films sprechen und da kommen wir jetzt dann so langsam ins Spoiler-Territorium.
Bevor wir die Handlungspunkte ansprechen, die definitiven Spoiler in der Dramaturgie sind, möchte ich einen persönlichen großen Kritikpunkt noch loswerden, weil ich weiß, es ist immer ein ungalantes Mittel, Jahreszahlen einzublenden oder Timeblenden zu machen.
Ja.
Aber dieser Film hat zu keiner Sekunde eine Timeblende. Und ich habe zunächst vermutet, okay, die lösen das einfach damit, dass du immer wieder chronologisch richtige Sachen siehst, woran du dich dran entlanghangeln kannst. Was in den 80ern in diesen Needle-Drops gipfelt. Und dann ist
ja, oder in der Rede von Nixon, als er seinen Rücktritt erklärt.
Genau, aber dann ist mir aufgefallen, dass er die Sachen in einer Art und Weise anachronistisch darstellt, wo du nicht erkennst, dass es anachronistisch ist. Also der Trump Tower wird irgendwann Anfang der 80er Jahre eröffnet und es läuft Always on My Mind als von Pet Shop Boys, als die überhaupt was 6 Jahre später kam.
Oh, okay. Das ist natürlich ein böser Fehler.
Ja. Und das sind so Sachen, und das macht der Film nicht einmal, das macht er 2, 3, 4 Mal. Auch mit anderen Sachen. Also bei Musik ist mir extrem aufgefallen, weil ich so dachte, hä? Wir sind doch noch nicht Ende der 80er. Wir sind doch erst Anfang der 80er, warum läuft denn jetzt die Nummer? Und diese Sachen, die waren dann für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann so beim Punkt war von, ich gehe von, okay, der Film, dass der Film wenig zu erzählen hat, was ich nicht schon kenne, ist nicht seine Schuld, es ist eher meine Schuld, weil ich mich halt mal in das Thema reingelesen habe. Aber dass er dann in einer Art und Weise anachronistisch ist, dass du es nur erkennst, wenn du es nachschlägst, weil ich habe extra danach nochmal nachgeguckt, wann war nochmal Trump Tower Öffnung, wann stirbt Roy Cohn, und er bringt das in einer Art und Weise durcheinander, und das habe ich ja damals schon bei Bohemian Rhapsody so stark kritisiert, wo viele Leute gesagt haben, das juckt uns nicht, deswegen glaube ich auch, dass bei Apprentice viele Leute sagen würden, stell dich nicht so an, aber ich bin der Meinung, wenn du schon so, vor allem wenn du so pseudodokumentarisch drehst, dann müssen diese Sachen stimmen als recht. Und dann kommt noch hinzu, du verzichtest auf die Zeiteinblendung. Irgendwann war ich so, müsste man nicht schon 1987 sein? Und wir waren aber immer noch bei 1982 in Wahrheit. Das hat mich dann komplett aus dem Film rausgeworfen, weil ich dann nur noch darüber nachgedacht habe, über diese Anachronismen. Ich habe nur noch über die Anachronismen nachgedacht irgendwann.
Ja, ich war auch irgendwann verwirrt, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt eigentlich, weil der Film hastet ja auch so ein bisschen durch die Jahre, der beginnt Anfang der 70er und endet Ende der 80er oder so. Ne?
Ich würde sogar sagen, wir haben den Eindruck, Ende der 80er, ich würde aber fast sagen, endet Mitte der 80er. Also Roy Cohn stirbt relativ kurz vor Schluss und Roy Cohn stirbt nicht 1989, Roy Cohn stirbt 1986.
Und es ist ja auch einfach in der Mitte, ich meine, okay, da wechselt der Film in die 80er, aber trotzdem, es gibt eine Silvester-Szene. Und eine Silvester-Szene ist ja wirklich der einfachste Moment, wo man einfach jemandem mal ein Schild hochhalten kann mit der aktuellen Jahreszahl. Aber auch das passiert nicht. Also mich hat das Fehlen
hat mich verwirrt. Weil dann Blue Monday von New Order lief und ich dachte so, 1983? Wie sind wir jetzt da hingekommen?
Du bist halt voll dran und weißt genau, in welchem Jahr welcher Song erschienen
da habe ich doch verstanden, okay, Blue Monday steht wie kaum ein anderer Song für das Jahrzehnt 1980er. Da habe ich das noch verstanden. Aber wenn du das ein, zwei Mal in anderen Szenen machst, wo du einzelne Events mit einem Song verknüpft, der die anachronistisch nicht passt. Das hat bei mir immer ein Geschmäckle, wenn es nicht so super offensichtlich ist, dass anachronistisch ist. Aber das ist jetzt wieder mein persönliches Nerdtum. Das sind aber deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich am relativ unteren Spektrum des Films bin, von der Filmbewertung her.
Ich möchte zumindest noch dich korrigieren, Trump Tower nicht 81, sondern 83 eröffnet zumindest. Das möchte ich noch. Diese Recherche möchte ich noch mitteilen, ja.
Ich vertue mich auch.
Genau,
schon.
Ja, also wer, aber wenn der Film dann natürlich bestimmte Chronologien durcheinander bringt, bringt er Chronologien durcheinander, bloß weil er einen Song ein paar Jahre vorzieht, das ist ein bisschen die Frage, ja. Das ist die Frage, ob ihm irgendwelche Fehler unterlaufen, die wirklich schlimm sind. Naja. Gut, kommen wir doch mal in den Bereich von den Szenen, die man so im Spoiler-Territorium verorten könnte. Und da ist es insbesondere eine Szene, wo ich mir gefragt habe, okay, jetzt, das ist gewagt, weil, vielleicht nochmal zur Vorgeschichte, ich hatte eigentlich gedacht, als ich das erste Mal von diesem Film gehört habe, erste Bilder gesehen habe, dachte ich eigentlich, es wäre so ein bisschen Adam McKay satirisch das Ganze aufgenommen. Das kann man ja schon mal sagen, das ist es nicht, den ich nicht gesehen habe. Aber das kann man schon mal sagen, das ist es nicht, dieser Film. Dieser Film ist definitiv keine Satire, auch wenn du ein gewisses parodistisches Potenzial in der Darstellung von Donald Trump siehst.
Er hat Szenen, wo man mal lachen kann. Aber es macht ihn nicht zu nur Satire. Okay. Also nein, definitiv nicht. Satire, ja. Definitiv nicht. Auch wenn manche das wieder behaupten würden, aber nein.
Und die Szene, um die es jetzt geht, die ist quasi das Gegenteil von Satire. Und ja, es geht im Grunde um, also sprechen wir so, es ist eine Vergewaltigung seiner Frau. Oder man kann es als Vergewaltigung auf jeden Fall, muss man eigentlich sogar lesen, im Streit quasi zwingt er sie zum Sex, drückt sie auf den Boden und das ist doch dann schon, wo ich mir dachte, okay, jetzt lehnen sie sich weit aus dem Fenster, sowas oder.
Und auch sehr explizit.
Ist jetzt die Frage, ist das mutig? Sehr explizit, genau. Also, ist das jetzt mutig? Ist das, ne? Also, weil einfach, das, da gibt es ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie sich jemals dazu geäußert hat, die Ivanka Trump, die ja dann inzwischen oder dann seine Ex-Frau wurde. Aber sowas darzustellen, dass, ob das denen dann nicht auch juristisch schon in den schwierigen Bereich fällt.
Es ist auf jeden Fall die Szene, die am ehesten dafür hätte sorgen können, dass der Film nicht veröffentlicht wird. Meines Wissens nach lehnen sie sich damit wirklich weit aus dem Fenster, aber so explizit wurde es nie gesagt. Man geht auch davon aus, dass er nicht nur seine Frau vergewaltigt hat, also Ivanka, aber es gibt halt nicht die offizielle Anschuldigung seiner Ex-Frau ihm gegenüber. Okay, was mich wirklich gewundert hat, ist, wie explizit der Film es zeigt, bis zu einem gewissen Grad. Und ich kann ja sagen, der Film wurde ja auch in Leipzig auf der Filmkunstmesse gescreent. Und was ich gehört habe, ist wirklich, dass es für viele weibliche Zuschauer ein Dealbreaker war, diese Szene. Und man auch gesagt hat, Leute, warum setzt ihr nicht eine Triggerwarnung vorne hin, dass das passieren wird? Wo ich sage, es ist mir wieder zu übertrieben. Ich hätte die Szene aber nicht so reingeschrieben.
Ja, das Thema Triggerwarnung ist nochmal ein anderes Thema für sich. Ich bin kein Fan von diesen Triggerwarnungen, ehrlich gesagt.
Das ist ein Thema, was wir mal, wenn wir nochmal Themensalat machen würden. Könnte man wirklich, 10 Minuten kann man gut darüber sprechen. Das ist nicht Stoff für eine kleine Folge, aber für so 10 Minuten kann man da mal die Standpunkte austauschen.
Ja, nee, aber also es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn das für gewisse Zuschauerinnen vor allem ein Dealbreaker ist, so eine Szene. In der Hinsicht, also wie gesagt, ich fand es vor allem in der Hinsicht beachtenswert, ob nun gut oder schlecht. Ich tue mich schwer in der Bewertung, ob ich diese Szene gut finde oder nicht, weil einerseits so allein im erzählerischen Konstrukt oder beziehungsweise von dem her, wie sich der Charakter und diese Beziehung entwickelt hat, war diese Szene irgendwie schlüssig, wie sie sich entwickelt hat. Andererseits, du hast es schon gesagt, sie lehnen sich sehr weit aus dem Fenster damit. Und wenn ich dann hier lese, dass Abbasi angeboten hat, Trump den Film zu zeigen, da er glaube, dass dieser die Darstellung seiner Person gutheißen könne.
Nee.
Mit Gedanken an diese Szene? Nee, definitiv nicht.
Also spätestens da nicht. Also es gibt Szenen, wo ich sage, Trump würde selbst sagen, ja, hast mich gut getroffen. Gibt's bestimmt. Aber spätestens mit der Szene würde es einreißen.
Und damit machen sie sich auch angreifbar von denen, die jetzt sagen, der hält sich nicht an Fakten, der will einfach nur ein vorverurteilen und zeigen, wie böse dieser Mensch ist. Und ja, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr fällt dieser Film dann quasi ab, auch in diesem Moment. Also ja, das zum einen, zum anderen dann auch im finalen Akt, im Finale, wenn dann ja Roy Cohn sich seinem Lebensende nähert aufgrund seiner Krankheit, wenn dann Donald Trump ihn nochmal einlädt nach Florida, nochmal so ein Festessen für ihn gibt und Roy Cohn dann wirklich am Zusammenbrechen ist. Ach so, das fand ich dann wieder schön, diese Geste, wo er ihm Manschettenknöpfe schenkt und sagt, hier, Diamanten von Tiffany's und so viel Karat Gold und so weiter. Und es stellt sich dann aus, okay, es ist halt Zinn und es ist irgendwelche Diamantennachbildungen sind. Und Roy Cohn akzeptiert das halt und bricht dann aber auch zusammen. An sich schöne Szene, aber auch da hat der Film für mich Schwäche insofern, als dass er den Charakter von Trump beziehungsweise dessen Niederträchtigkeit, wenn man das jetzt mal annimmt, dass er das herausstellen möchte, was ja auch durchaus berechtigt ist, diese Niederträchtigkeit wird nur anhand des Verhältnisses, seines Verhältnisses zu 3-4 Personen gezeigt, sein Bruder, sein Vater, Roy Cohn und seine Frau. Also hier wird diese Niederträchtigkeit so auf individuelle Ebene verdichtet, anstatt irgendwie mal das Systematische zu zeigen, oder vorher wird nur mal angedeutet, okay, er hat die Bauarbeiter nicht bezahlt. Und da wird es dann auch wieder schwierig, wenn man jemanden auf diese Einzeltaten reduziert, anstatt auf die großen Dinge vielleicht, die er falsch gemacht hat und die verachtenswert sind, weil er Leute wirklich im großen Stil beschissen hat, weil er dafür gesorgt hat, womöglich, dass Menschen zu Hunderten auf der Straße landen. Also,
Ja, das ist auch noch so ein Geschmäckle, was der Film bei mir hat. Deswegen war ich dann doch ziemlich enttäuscht, weil ich finde, der Film setzt die falschen Schwerpunkte, das habe ich ja schon am Anfang angedeutet. Und hinten raus wurde es dann für mich immer offensichtlicher, dass der Film außer seiner originellen Bildsprache eigentlich nichts wirklich zu erzählen hat, was wir nicht schon wissen. Und dann halt in Drastik übergeht und halt auf die persönliche Schicksalsebene geht. Das Beste, was der Film macht, ist ja wirklich dieses Bild zu konstruieren von Trump als Produkt des hyperkapitalistischen Systems und als die absolute Verkörperung davon.
Ära von Nixon, vor allem von Reagan dann, wo er ja dann so einen großen Aufstieg hat, ja.
Das dann in den Negativseiten, in den Konsequenzen, die er eigentlich so stark beleuchten will, so individuell zu machen, fühlt sich an wie eine Inkonsequenz. Und diese Inkonsequenz zieht sich ja für mich durch den ganzen Film. Und dann sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, die mich stören, diese kleinen Anachronismen, wo ich so merke, okay, der Film ist nicht so durchdacht, wie es hätte sein müssen in meiner Welt.
Ja, letztendlich hast du auch ein bisschen das Gefühl, es ist ein schwieriges Thema, an das sie sich gewagt haben hier. Sie gehen mal lieber, treten mal so ein bisschen auf die Bremse, anstatt wirklich in die Vollen zu gehen und irgendwie diese Figur psychologisch zu demontieren, ethisch zu demontieren, also so, der Film macht so ein bisschen auf dieser Ebene nur so halbe Strecke. Aber, ne, ich hätte schon gesagt, ich finde es vor allem so reizvoll als Schauspiel, Kino, weil auf der Ebene finde ich ihn dann doch, zumindest von den meisten wichtigen Darsteller, Darstellerinnen gelungen.
Ja. Okay.
Ja, aber du hast es geschafft, mir meinen Gesamteindruck noch ein wenig zu schmälern. Das ist eine Premiere in diesem Podcast. Das hat Marius bisher noch nicht geschafft, liebe Ecke. Mal gucken, ob ich den nochmal auf 3 runterwerte von 3,5. Aber du wirst wahrscheinlich nicht hochgehen. Von deinem, was hast du gegeben?
Ich habe 2 gegeben. Also ich war geschwankt zwischen 2 und 2,5 und war dann doch bei irgendwann so, nee, sorry, ich war so genervt, 2,5 wäre. Habe ich dann nochmal überlegt, welchen Film habe ich zuletzt 2,5 Sterne gegeben, welchen Film habe ich zuletzt 2 Sterne gegeben, da war ich bei Apprentice 2 Sterne. Ich muss aber sagen, das könnt ihr euch schon mal vormerken für die Jahresabschlussfolge. Dieses Jahr war das Jahr, wo ich in meinen Wertungen wieder stärker auseinandergegangen bin. Also ich habe mehr Filme richtig toll gefunden, aber ich habe auch mehr Filme wirklich nicht gut gefunden.
Bin gespannt, dann ziehen wir in ein paar Monaten Resümee und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch über The Apprentice.
Ja, gerne.
Jetzt immer noch im Kino.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Folgt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, X und hinterlasst gerne eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer das möglich ist.
Oder schreibt eine Bewertung oder schreibt einen Kommentar auf dem zugehörigen Beitrag auf der Website. Geht auch.
Oder da, genau, genau. Und hoffen wir mal, dass die Welt oder zumindest noch die USA nach dem 5. November stehen bleiben und wir hier nicht in der kompletten Apokalypse versinken. Falls dem so ist, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, mich hört ihr nicht nächste Woche wieder, aber ich wünsche euch eine schöne Woche.
Bis dahin. Ciao, ciao.